Guten Morgen. Ich möchte noch kurz mit uns beten. Herr Jesus, danke dafür, dass wir dir begegnen dürfen und dass du zu uns reden willst. Und ich möchte bitten, dass du das heute tust, dass wir offen sind für dich und dass das, ich sag, das was ich sage, wirklich von dir kommt. Dass es uns berührt, dass es mich berührt und dass es was bewirkt. Bitte wirk du jetzt. Amen. Ja, wir haben heute, der Alex schon kurz angedeutet, wieder einen schwierigen Text. Einen Gerichtstext aus dem Hosea und ich habe mir am Anfang relativ schwer getan damit. Für meine Verhältnisse habe ich wirklich sehr viel dafür gebetet, dass ich da überhaupt einen Schlüssel dazu kriege, wie man den Text aufsperren kann. Und ja, dass ich irgendwas finde, was für unsere Gemeinde jetzt dran ist heute. Und ich denke, dass mir Gott das gezeigt hat, einfach deswegen, weil ab dem Moment, wo ich es gewusst habe, habe ich mich total gefreut. Und ich war echt dankbar. Und der Titel der Predigt heute lautet 4 Geschenke Gottes. Das ist jetzt vielleicht nicht das, was man erwarten würde, wenn man diesen Text anschaut. Ich denke aber, dass es trotzdem ganz gut passt. Einfach deswegen, weil ich jetzt nicht der Prophet Hosea bin, der zu euch als Gerichtsprophet geschickt worden ist. Und dementsprechend müssen wir schauen, okay, was ist für uns heute da? Was ist das, was Gott uns heute sagen möchte? Und wenn ich mich jetzt auf einen anderen Aspekt von dem Text konzentriere, heißt das nicht, dass ich den Ernst des Textes schmälern möchte. Die Sünde und das Gericht, die in dem Text beschrieben werden, die sind todernst. Das ist so, dass das wirklich schlimm ist. Aber als Nachfolger Jesu, die durch seinen Tod am Kreuz gerecht gemacht worden sind, stehen wir nicht mehr unter diesem Gericht. Aber wir stehen nur in einer anderen Spannung, nämlich in der Spannung zwischen alten und neuen Leben. Aber auch in dem Fall darf man sagen, genauso wie der Paulus das sagt, in einem Atemzug, ich elender Mensch, und dann jubelnd, dank sei Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. Und genau das habe ich mir in dem Text auch angeschaut. Okay, wo kann ich dankbar sein dafür? Dann schauen wir mal in den Text hinein. Freue dich nicht, Israel, jauchze nicht wie die Völker, denn du bist mit deiner Hurerei deinem Gott weggelaufen. Gern nimmst du Hurenlohn auf allen Tennen. Tenne und Kelter sollen sie nicht nähren, und der Wein soll ihnen fehlen. Sie sollen nicht bleiben im Lande des Herrn, sondern Ephraim muss zurück nach Ägypten und muss in Assyrien Unreines essen. Dort werden sie dem Herrn keinen Wein darbringen, und ihre Schlachtopfer werden ihm nicht wohlgefällig sein. Ihr Brot wird sein wie das Brot der Trauernden, an dem unrein werden alle, die davon essen. Denn ihr Brot müssen sie selbst essen, es wird nichts davon in des Herrn Haus gebracht. Was wollt ihr dann in den Festzeiten und an den Feiertagen des Herrn tun? Denn siehe, die in der Verwüstung entgangen sind, die sammelt Ägypten ein. Memphis begräbt sie. Nesseln werden wachsen, wo jetzt ihr kostbares Silber ist, und Dornen in ihren Zelten. Die Tage der Heimsuchung sind gekommen, die Tage der Vergeltung. Dessen wird Israel inne werden. Ein Narr ist der Prophet und wahnsinnig der Mann des Geistes. Um deiner großen Schuld willen ist die Anfeindung groß. Ephraim liegt auf der Lauer, bei seinem Gott ist der Prophet. Fallen auf all seinen Wegen, Anfeindung selbst im Hause seines Gottes. Tief verdorben ist ihr Tun, wie in den Tagen von Gibea. Er gedenkt ihrer Schuld, sucht heim ihre Sünden. Wie Trauben in der Wüste fand ich Israel, wie die ersten Feigen am Feigenbaum sah ich eure Väter. Sie aber kamen zum Baal Peor und weihten sich dem schändlichen Abgott. So wurden sie zum Gräuel, wie ihr Liebhaber. Ephraim, wie ein Vogel fliegt davon seine Herrlichkeit, dass sie weder gebären, noch tragen, noch schwanger werden. Und wenn sie ihre Kinder auch großzögen, will ich sie doch kinderlos machen, sodass kein Mensch mehr da ist. Ja, weh ihnen, wenn ich von ihnen weiche. Als ich Ephraim sah, war es eine junge Palme, gepflanzt in einer Aue. Aber Ephraim muss seine Söhne herausgeben dem Henker. Gib ihnen, Herr, was immer du geben willst. Gib ihnen unfruchtbare Leiber und versiegende Brüste. All ihre Bosheit geschah zu Gilgal, dort bin ich ihnen Feind geworden. So will ich sie um ihres bösen Tuns willen aus meinem Hause stoßen und ihnen keine Liebe mehr erweisen. All ihre Oberen sind abtrünnig. Ephraim ist geschlagen, seine Wurzel ist verdorrt, sodass sie keine Frucht mehr bringen können. Selbst wenn sie gebären würden, will ich die ersehnte Frucht ihres Leibes töten. Mein Gott wird sie verwerfen, weil sie nicht auf ihn hörten. So werden sie umherirren unter den Völkern. Es ist relativ klar, worum es in dem Text geht, oder? Gott kündigt seinem Volk ein Gericht an und er hat echt gute Gründe dafür. Und über diese Gründe haben wir in den letzten Wochen schon relativ viel gehört. Und es wird in dem Text dann nochmal klargestellt, es sind Menschen, die viel von Gott wissen, die ihn aber ablehnen. Es geht nicht um Sünden von Menschen, die Gott nachfolgen wollen und einmal hinfallen und einen Fehler machen. Es geht um bewusste Ablehnung. Dem Volk wird eine Verdorbenheit vorgeworfen wie in den Tagen von Gibea. Und das ist eines der dunkelsten Kapitel in der Geschichte Israels. Und überhaupt für mich eines von den schlimmsten Kapiteln in der Bibel. Es wird in Richter 20, Vers 21 beschrieben. Und diese Stellen sind echt nichts für schwache Gemüter. Es geht um Vergewaltigung, Mord, um Massenmord, Entführung, Zwangsheirat. Vorgehensweisen, die wir letzten Endes heute nur noch von Terrororganisationen kennen. Und die aber zu dieser Zeit im und durch das Volk Israel stattgefunden haben. Wir erhalten einen Einblick in diesen Kapiteln in die unfassbare Bosheit der Sünde. Die Bosheit ist heute genauso aktuell, wie sie damals war. Und wenn wir das erkennen, wie braucht man eigentlich nur die Zeitung aufmachen? Hosea kündigt also Gottes Gericht an. Und das Gericht ist gerecht. Es ist einerseits deswegen gerecht, weil Gott gerecht ist. Aber selbst wir als Menschen sagen bei solchen Taten, hey, da muss irgendwas passieren, das kann nicht so weitergehen. Soweit zu der Situation damals. Und ich denke, aus dem Text kann man viel über die Schwere und den Ernst der Sünde lernen und das haben wir in den vergangenen Predigten auch einiges gemacht davon. Aber ich möchte den Blickwinkel jetzt ein bisschen ändern, einfach deswegen, weil diese Prophetie nicht direkt an uns gerichtet ist. Und zwar sehe im heutigen Text, außer der Ankündigung des Gerichts, vier Themenbereiche, die sagen, was in diesem Gericht passiert. Und ich habe sie in vier Formen dargestellt. Es sind vier Bereiche, in denen Gott etwas wegnimmt. Drei Dinge nimmt Gott weg und das vierte Ding nimmt sich das Volk eigentlich selbst weg. Alle diese Dinge sind, wenn man ihnen auf den Grund geht, Geschenke, die Gott gegeben hat und die er dann wieder wegnimmt oder die sie sich selbst wegnehmen. Und deswegen möchte ich die Predigt nennen, die vier Geschenke Gottes. Was sind jetzt dann diese Geschenke, die wir sehen? Es sind Feste und Opfer, die Gott eingerichtet hat und die er seinem Volk gegeben hat. Das Land Israel, das er seinem Volk geschenkt hat, dass sie dort wohnen können. Die Weisung, die er gibt und die sie sich selbst wegnehmen. Und die menschliche Fruchtbarkeit, die Gott gibt. Dass Gott diese Dinge wegnimmt, ist tragisch, weil es gute und schöne Dinge sind, die von Gott kommen. Und sie werden nicht nur äußerlich weggenommen, sondern sie sind eigentlich innerlich schon weggenommen gewesen. In dem Gericht wird nur das äußerlich sichtbar, was die Menschen innerlich schon gemacht haben, wo sie sich selbst schon den Wert von Gottes Geschenken weggenommen haben. Die Feste und Opfer sind zu sinnentleerten Ritualen geworden. Das Land war nur noch Besitz, ein Wirtschaftsgut und keine Gabe Gottes mehr. Gottes Weisung wurde als nicht gut angesehen und war nicht hilfreich fürs Leben für sie, haben sie sich halt so gedacht. Kinder wurden zu Kinderopfern oder Mittel zum Zweck der Altersvorsorge. Aus Fruchtbarkeit in der Ehe wurde ein Fruchtbarkeitskult in der Tempelprostitution. Alle diese Dinge waren eigentlich innerlich schon weg und das, was Gott dann da angekündigt hat, hat das nach außen hin dann letzten Endes nur noch bestätigt. Es ist ganz einfach so, dass Gottes Geschenke untrennbar mit ihm verbunden sind. Ohne Gott sind sie nicht das, was sie waren. Sie werden zu was anderem und das kann dazu führen, dass sie weggenommen werden. Und ja, deswegen möchte ich mir mit euch heute diese vier Geschenke mal anschauen, weil man in diese Geschenke, glaube ich, die Güte Gottes erkennen kann und zur Dankbarkeit kommen kann. Die Reihenfolge wähle ich ein bisschen anders, als es jetzt im Text ist. Fangen wir mal an mit dem Land. Und ich habe da eine Folie zusammengestellt mit ein paar Bilder, die alle aus Österreich kommen, man soll es nicht glauben, auch der Leuchtturm. Das Land Israel, in der Bibel ist es das Land der Verheißung, das schon Abraham versprochen wurde, ist ein Geschenk Gottes an die Menschen. Es wird in 2. Mose 3, Vers 8 als das Land, in dem Milch und Honig fließt, bezeichnet und war zu jener Zeit sehr, sehr fruchtbar. Es ist zentral in der Mitte von Handelswegen gelegen und der Handel hat floriert. Das Land war ein richtiges Geschenk, eine Heimat für die Israeliten. Wie ist das eigentlich bei uns? Ich möchte euch dazu einladen, dass wir uns dieses Geschenk Gottes bei uns anschauen. Wir haben eine Heimat, die sehr fruchtbar ist. Leute aus vielen anderen Ländern würden definitiv sagen, dass bei uns Milch und Honig fließt. Und amtlich wurde das insofern bestätigt, wenn man sich die ganzen EU-Diskussionen so im Jahr 2000 um das Thema Butterberg anschaut. Irgendwo kommt die ganze Butter ja her, aus der Milch. Wir haben ein Land, das Frieden hat, und das haben auch nicht viele Leute. Wir haben im Vergleich zu vielen Menschen einen enormen Wohlstand. Wir haben genießbares Wasser, so viel wir brauchen. Wir haben Landschaften, die so schön sind, dass andere zu uns auf Urlaub kommen. Ich möchte euch dazu einladen, dieses Geschenk von Gott einmal anzuschauen, sich dafür mal Zeit zu nehmen, bewusst zu machen, dass es von ihm kommt. Wenn man sich nur ein bisschen die Details von der Natur anschaut und sich damit auseinandersetzt, kann man schon ins Staunen und ins Danken kommen. Geht einmal raus und schaut sich eine Blüte an, wirklich in alle Details einmal. Vielleicht nehmt ihr eine Lupe mit und seht die ganzen feinen Strukturen. Da kann man echt ins Staunen kommen. Und vielleicht kann das Staunen nicht nur dazu führen, dass wir Gott loben, sondern vielleicht gehen wir dann auch ein bisschen verantwortungsbewusst mit diesem Geschenk um. Aber das ist noch nicht alles. Diese Welt ist ja noch nicht einmal unser endgültiges Zuhause. Es ist ein vorübergehender Ort und wir haben eine Heimat im Himmel und auf die dürfen wir uns nur viel mehr freuen. Wenn ihr mal Zeit habt, lest das die Offenbarung 21 durch oder Jesaja Kapitel 60 und 65, wie das da beschrieben ist. Ich denke schon, dass beide Orte, sowohl diese Welt, so sehr sie jetzt erleidet, als auch die neue zukünftige Welt, wunderbare Geschenke Gottes sind an uns. Und das ist echt Grund zur Dankbarkeit. Die Fruchtbarkeit oder die Familie. Die Familie und Kinder zu haben, ist im Alten Testament ein Segen Gottes. Gott selbst hat diesen Segen im 1. Mose 1, Vers 28 ausgesprochen. Und Gott segnete sie und sprach zu ihnen, seid fruchtbar und mehret euch und füllt die Erde und macht sie euch untertan und herrscht über die Fische im Meer und über die Vögel unter dem Himmel und über alles Getier, das auf Erden kriecht. Jetzt kann man sich natürlich die Frage stellen, okay, warum ist eine menschliche Fruchtbarkeit überhaupt etwas Positives? Was hat Gott sich denn dabei gedacht? Und warum ist das Teil von seinem ersten Segen, den er gibt? Der Wilfried hat in einer Predigt vor ein paar Jahren einmal eine Aussage zur Liebe Gottes gemacht. Gott hat in sich selbst, in der Dreieinigkeit, so viel Liebe, dass da noch viel Platz für andere ist, für seine Menschen, für seine Kinder. Und genauso war es Gottes Idee, dass neue Menschen aus Liebe entstehen, aus inniger Gemeinschaft. Und wenn Kinder auf die Welt kommen, sind sie nicht selbstständig und sie brauchen diese Liebe und Gemeinschaft nach wie vor. Menschen werden eben nicht als Eier in den Sand gelegt und eingraben und beginnen dann ihr Leben allein, sondern sie sind in Gemeinschaft geboren. Die Familie, die Ehe, Kinder zu haben, Eltern zu haben, Geschwister zu haben, sind Teil von Gottes Segen. Und Familie soll ein Ort sein, an dem wir Liebe erfahren und Liebe geben. Und gleichzeitig nimmt uns Gott ein Stückchen in sein Erleben mit hinein. In das, was er mit uns erfährt. All die Freude, all das Leid, das Miterleben, das Mitleiden. Gute Zeiten, schlechte Zeiten, Erziehung und Freiheit. Schuld, Strafe, Vergebung und Versöhnung. In der Bibel werden ganz viele Begriffe aus dem Bereich Familie benutzt, um die Beziehung zwischen Gott, Jesus und uns zu beschreiben. Gott als Vater, wir als Kinder, Jesus als unser Bruder und Herr. Natürlich wurde das Bild der Familie durch den Sündenfall in Mitleidenschaft gezogen. Es gibt sicher manche, die ganz schlimme Dinge in ihrer Familie erlebt haben. Auch manche, die vielleicht schlimme Dinge in ihrer Familie angerichtet haben. Trotzdem haben wir eine Ahnung davon, was es ist. Auch wenn es verständlich ist, dass manche Menschen eben aus diesen Gründen, die ich gerade genannt habe, sich echt schwer tun damit, mit diesem Geschenk. Nur weil Menschen dieses Geschenk missbrauchen, ändert es nichts daran, wie dieses Geschenk eigentlich gedacht war. Und die Ahnung davon, wie dieses Geschenk gedacht war, haben wir wirklich alle. Gott möchte, dass aus diesem Geschenk etwas Gutes herauskommt. Durch unsere Eltern, durch unsere Kinder, unseren Kindern durch uns und auch unseren Eltern durch uns speziell wenn sie mal älter geworden sind. Mir ist dabei auch bewusst, dass viele Menschen keine Familie haben und manche wirklich darunter leiden. Und ich denke, die Gemeinde soll ein Ort sein, wo Menschen in die Familie Gottes mit hineingenommen werden und an diesem Geschenk teilhaben dürfen. Das sehe ich ja als einen Auftrag an uns. Aber wenn man es zusammennimmt, mit all den Problemen, die es gibt, ist es trotzdem so, dass dieses Thema der Fruchtbarkeit der Familie ein wunderbares Geschenk von Gott an uns ist. Das nächste Geschenk, die Weisung. Im Text sehen wir ganz klar, dass das Volk die Weisung Gottes ablehnt. Hosea hat den Auftrag, Gottes Worte anzusprechen, und er hat, wie wir schon in den letzten Kapiteln gesehen haben und auch jetzt hier, den Auftrag, das mit sehr harten Worten zu tun. Es geht auch um sehr harte Anschuldigungen. Das Volk will es aber nicht hören. Sie bezeichnen die Weisung Gottes als närrisch und wahnsinnig und tun alles, um den Propheten auf irgendeine Art und Weise loszuwerden. Die Aussagen, die er getan hat, waren einfach unangenehm und die Weisung Gottes hat gefühlt die Freiheit eingeschenkt. Das will man doch nicht haben, man möchte sich doch frei bewegen können. Aber wie schaut denn das bei uns aus? Ich habe mir aus dem Fenster gelernt und habe die Weisung Gottes als Geschenk bezeichnet. Ist sie das? Empfindet man das auch so? Oder ist es etwas, was unsere Freiheit einschränkt? Kann eine Einschränkung unserer Freiheit überhaupt irgendwas Gutes sein? Die Antwort darauf kennen wir, glaube ich. Es hängt wirklich davon ab, wer diese Einschränkung, wer diese Weisung gibt, zu welchem Zweck und mit welcher Motivation sie gegeben wurde. Und in Sprüche 3, Vers 11 bis 12 steht, was Gott, also was ein Vater zu seinem Sohn sagt, über das, was Gott, wie Gott ihn erzieht. Mein Sohn, verwirf die Zucht des Herrn nicht und sei nicht unwillig, wenn er dich zurechtweist. Denn wen der Herr liebt, den weist er zurecht und hat doch Wohlgefallen an ihm wie ein Vater am Sohn. Gott ist ein liebender Vater, der möchte, dass es uns gut geht. Der in dieser Welt Grenzen setzen muss, damit es uns gut gehen kann. Grenzen, die wir vielleicht nicht verstehen manchmal. Grenzen, an denen wir die Gefahr vielleicht noch gar nicht sehen. Grenzen, die er setzen muss, bevor wir die Freiheit von anderen Menschen beschneiden. Die Grenzen bezeichnet der Paulus in Römer 7, Vers 12 als heilig, gerecht und gut. Und das sind sie. Als Menschen, die Jesus kennen und aus dem Glauben leben, wissen wir, dass unsere Rettung, unser Kind Gottes sein, nicht vom Einhalten dieser Regeln abhängt. In Römer 7 steht, dass wir frei vom Gesetz sind. Jesus hat uns mit seinem Tod von der Sünde freigekauft. Als Menschen, die in dieser Freiheit stehen, leben wir aber in einem Konflikt, der auch im Römer 7 beschrieben wird. Unser innerer, durch Jesus neugeborener Mensch hat Freude an Gottes Ordnungen und sieht sie als Geschenk Gottes. Der äußere, alte Mensch steht im Konflikt dazu. Wo der alte Mensch hört, du sollst nicht lügen, hört der innere Mensch, ich möchte, dass du in einer Welt der Wahrheit lebst. Wo der alte Mensch hört, ihr sollt euch untereinander lieben, wie Christus die Gemeinde geliebt hat, hört der innere Mensch, ich möchte, dass ihr in einer Umgebung der Liebe lebt, meiner Liebe und der Liebe untereinander. Für unseren inneren, durch Jesus neugeborenen Menschen ist die Weisung Gottes ein Geschenk, damit unser Leben und auch das Leben von anderen gelingen kann. Für den äußeren, alten Menschen ist es ein du sollst nicht eine Einschränkung der Freiheit und der Möglichkeiten. Wie war es, wenn wir nächste Woche Gottes Weisungen mal so betrachten, dass es ein Geschenk ist? Nicht als Mittel zum Heil, nicht als Mittel zur Perfektion, nicht als etwas, das wir einhalten müssen, damit wir Gott überhaupt gefallen können. All das ist durch Jesu Werk schon geschehen. Aber als Weisung Gottes, die uns aufs richtige Gleis setzen möchte, damit wir in die richtige Richtung fahren, damit unser Leben wirklich gelingt und nicht nur scheinbar. Und vielleicht verändert sich unser Unwilligsein dann zur Erkenntnis, was Gott eigentlich für uns möchte. Deswegen möchte ich die Stelle aus den Sprüchen nochmal vorlesen. Mein Sohn, verwirf die Zucht des Herrn nicht und sei nicht unwillig, wenn er dich zurechtweist. Denn wenn der Herr liebt, den weist er zurecht. Und hat doch Wohlgefallen an ihm wie ein Vater am Sohn. Vielleicht, und das würde ich mir wirklich für jeden von uns wünschen, inklusive für mich, können wir dieses Geschenk einmal auspacken. Vielleicht kann das Thema Schuld ansprechen, Schuld bekennen, Schuld vergeben und Versöhnung untereinander bei uns zum Alltag werden. Weil wir wissen, dass Gottes Zurechtweisung, auch wenn sie durch unsere Geschwister kommt, keine vernichtende Kritik ist, keine Ablehnung unserer Person, sondern ein Zurechtrücken durch unseren Vater, der uns liebt und Wohlgefallen an uns hat. Und weil wir, wenn wir unsere Geschwister von Gott her diese Zurechtweisung aussprechen, wissen, dass die andere Person auch von Gott geliebt ist und Gott Wohlgefallen an ihr hat. Ich denke also, dass eine Zurechtweisung, ein Zurechtbringen von einem schlechten Weg hin zu einem wirklich guten Weg, kein Grund zur Trauer ist. Es ist ein wunderbares Geschenk, das von Gott, dem liebenden Vater, gegeben wird, der Wohlgefallen an seinen Kindern hat. Das letzte Thema, das angesprochen wird, Opfer und Feste. Schon beim Text von meiner letzten Predigt in Hosea 2 hat Gott angekündigt, dass er Festtage und Opfer wegnehmen will. Und auch hier ist es also. Die Israeliten werden keine Feste und Opfer mehr so feiern können, wie sie es machen sollten, weil sie in einem anderen Land sind und weil sie die Reinheitsvorschriften so nicht mehr einhalten können. Aber wozu hat Gott den Opfer und Feste überhaupt eingerichtet? Aus dem Neuen Testament in Römer 4 wissen wir ja, dass auch die Menschen im Alten Testament schon durch Glauben gerecht worden sind und nicht durch das Einhalten des Gesetzes. Warum gibt es dann überhaupt so viele Opfer und so viele genaue Regeln, wie man das machen soll? Wenn man sich die Opfer und Feste im Alten Testament anschaut, merkt man, dass Gott immer eine geistliche Wahrheit in ein äußeres Erleben hineinpackt, das ganz praktisch ist. Jedes Opfer oder Fest steht für ein Handeln Gottes. Es ist ein praktisches Erleben dessen, was Gott jetzt gerade tut oder was er schon getan hat. Ein Erleben, das nur diejenigen verstehen können, die Gottes Handeln sehen und es im Glauben annehmen. Aus früheren Hosea-Predigten wissen wir, dass Gott Opfer und Feste, wann sie ohne diesen Glauben passiert sind, sogar abgelehnt hat, dass er sie nicht haben wollte. Was sind denn jetzt so die großen Feste, die die Israeliten feiern? Das Passa für die Rettung aus Ägypten, den Erntedank, der Dank für das, was man geerntet hat, der Versöhnungstag für die Vergebung der Sünden, das Laubhüttenfest, eine Erinnerung an die Bewahrung beim Zug durch die Wüste. Bei jedem dieser Feste wird das Handeln Gottes durch praktische Symbole verdeutlicht. Beim Passa wird ein Lamm geschlachtet, um sich an die Rettung aus Ägypten zu erinnern. Beim Erntedank wurden Gott die ersten Körner des Jahres geopfert und Mehlkuchen gebacken, die dann geopfert wurden. Und bis dahin durfte keiner von diesen Körnern essen. Am Versöhnungstag wurde die Schuld des Volkes einem Bock aufgeladen und dieser Bock wurde in die Wüste geschickt. Am Laubhüttenfest mussten alle in provisorischen Hütten aus Ästen draußen übernachten, um an die Wanderung durch die Wüste zu erinnern. Auch die Opfer sind praktische Hinweise auf Gottes Handeln. Man hat damit Gott gelobt, ihm gedankt oder um Vergebung für Schuld gebeten. In allen Fällen hat man etwas von seinem Besitz gegeben und es vor Gott hingebracht, ist hingegangen auf den Altar der Stiftshütte oder des Tempels. Gott hat sich Wege ausgedacht, wie er uns Menschen Dinge praktisch erklären kann, damit sie für uns greifbar werden. Und das nicht nur in den Festen, sondern in vielen anderen Dingen, die man in der Bibel lesen kann. Das Thema Essen und Gemeinschaft. Ich denke, wir haben oft einen falschen Eindruck von diesen Festen, weil man sich denkt, die waren alle ganz ernst und ganz verordnet. Wenn man sich das Passa anschaut, wird ein Lamm geschlachtet. Und es gibt eine Vorschrift darüber, nämlich dieses Lamm soll ganz gegessen werden und die Reste sollen verbrannt werden. Und man soll so viele Leute einladen dazu, dass sie dieses Lamm aufessen können. Jetzt ist es so, wenn man ein Lamm nach den Vorstellungen des Passa schlachtet und das isst, mit Kopf und Innereien, dann sind das ungefähr 22 Kilo Fleisch, die wegkommen müssen. Das heißt, wenn man jetzt so, wie es beim Passa gesagt wurde, Leute aus der Nachbarschaft einladen soll, damit alle dieses Lamm essen können, muss man ungefähr 80 Leute einladen. Also das war nicht klar. Bei den ganzen Opfern, auch während der Feste, wurde bei vielen nicht das ganze Tier verbrannt, sondern nur Teile davon. Der Rest hat entweder den Priester gehört oder denjenigen, die das Opfer durchgeführt haben. Es standen also wieder ganz wenige Menschen vor einer Riesenportion Fleisch, die dann leider in einem großen Festmahl verzehrt hat werden müssen. Die Feste und Opfer des Alten Testaments haben also einen riesigen Gemeinschaftsaspekt gehabt. Es geht nicht darum, dass jeder für sich Gott erlebt hat. Man sollte Gott gemeinsam erleben. Dazu hat er das sich aufmachen gehört. Bei den drei großen Hauptfesten sollten sich die Menschen nach Jerusalem aufmachen. Die Feste waren nichts, was man daheim im kleinen trauten Kreis gefeiert hat unter sich. Es waren öffentliche Feste, es waren gemeinsame Feste. Man hat entweder, so wie beim Pastor, das traute Heim für andere geöffnet oder man ist zu anderen hingegangen. Und diese Feste waren auch nicht klein oder kurz. Wenn man sich zum Beispiel die Vorschrift zum Laubhüttenfest anschaut, 5. Mose 16, Vers 15, 7 Tage sollst du dem Herrn, deinen Gott, das Fest halten an der Stätte, die der Herr erwählen wird. Denn der Herr, dein Gott, wird dich segnen in deiner ganzen Ernte und in allen Werken deiner Hände. Darum sollst du fröhlich sein. Es hat auch soziale Aspekte gegeben bei diesen ganzen Opfern und Festen. Das Stehen von Teilen der Ernte für Arme und Fremde, Stehenlassen von Teilen der Ernte für Arme und Fremde, ist ein Teil von den Vorschriften zum Erntedankfest. Und zum Laubhüttenfest, steht in dem Vers weiter unten, steht, du sollst fröhlich sein an deinem Fest, du und dein Sohn, deine Tochter, dein Knecht, deine Magd, der Levit, der Fremdling, die Waise und die Witwe, die in deiner Stadt sind. Man sieht also, wer alle in diese Feste einbezogen worden ist. Alle sollten die Arbeit niederlegen, die Leviten und die Priester sollten von Gott versorgt werden, alle sollten mitfeiern und einen Grund zum Mitfeiern haben, auch diejenigen, die sozial benachteiligt sind. Einen Ausblick. Viele der Feste und Opfer im Alten Testament enthalten einen Ausblick in die Zukunft, aufs Neue Testament. Vieles von diesen Festen erklärt sich eigentlich durch Jesus und wird dann im Neuen Testament erfüllt. Sehr ganz spannend, nicht? Wie schaut das jetzt wieder mit uns aus? Als Christen stehen wir ja nicht unter der Ordnung von diesen Festen, aber wir können sehen, wie Gottes Feste ausschauen. Sie sind nicht klein, sie sind nicht still, sie sind nicht kurz. Wenn bei Gott gefeiert wird, dann richtig. Er steht dabei im Zentrum. Ihm wird Lob gebracht und sein Handeln wird ins Zentrum gestellt und praktisch erlebbar gemacht. Aber gleichzeitig gibt es viel Gemeinschaft, Zeit miteinander, Ruhe von der Arbeit, gemeinsames Essen, Einbeziehung von Außenstehenden und sozial Benachteiligten und vieles mehr. Mir hat das zum Nachdenken gebracht. Als Christen müssen wir ja keine besonderen Festzeiten einhalten, das steht in Römer 14, Vers 5. Aber natürlich feiern wir auch gern Feste. Und da ist es natürlich interessant, wie von Gott her ein gelungenes Fest eigentlich ausschaut. Einfach darum, weil Gott genau weiß, wie gutes Feiern wirklich geht. Und deswegen freue ich mich darüber, weil Gott Festtage eingesetzt hat, weil sie etwas Gutes eingesetzt hat und es ist ein Geschenk für diejenigen, die sie feiern dürfen. Und einen Teil davon wollen wir heute auch praktisch machen. Wir feiern das Abendmahl heute. Und wenn man durch die Dinge durchgeht, die ich euch gesagt habe, wird man viele Elemente von den Opfern und Feste im Alten Testament auch im Abendmahl finden. Wir erinnern uns an das Handeln Gottes in Jesu Tod am Kreuz, daran, dass sein Leib gebrochen wurde, daran, dass sein Blut uns von aller Schuld reingewaschen hat, daran, dass er sich selbst als das vollkommene und endgültige Opfer gegeben hat. Brot und Wein, bei uns Traubensaft, sind erlebbare Hinweise darauf, dass was Jesus getan hat. Wir werden in das Erleben der Jünger damals mit hineingenommen und verkündigen durch das Nehmen von dem Abendmahl, dass das Wort vom Kreuz wahr ist. Wir sollen das Abendmahl auch nicht alleine nehmen, sondern wir sollen uns zueinander aufmachen. Es ist kein Fest für den kleinen und privaten Kreis. Es ist ein Fest der Gemeinschaft. Und wir dürfen mal in die Zukunft schauen, wann Jesus wiederkommt. Und wir beim Hochzeitsmahl des Lammes an einem Tisch setzen dürfen, mit Menschen von Osten und Westen, und mit ihm gemeinsam das Mahl halten werden. Ich möchte nochmal zusammenfassen. Was sind die 4 Geschenke Gottes? Ein Land. So wie das Volk Israels haben wir auch ein Land, eine Heimat, einen Ort, an dem wir in dieser Welt sein können. Und ich denke, da haben wir Grund zur Dankbarkeit. Die Familie. Gott hat sich Familie und liebevolle Beziehungen in der Familie ausgedacht. Genauso wie Gott unser Vater ist und wir seine Kinder, dürfen wir Eltern und auch Kinder sein Liebe erfahren und ergeben. Das ist ein wertvolles Geschenk. Die Weisung. Gott weist uns zurecht, damit unser Leben gelingen kann. Er ist derjenige, der weiß, was wir brauchen. Jedes Zurechtdrücken passiert deswegen, weil er uns etwas Gutes will. Natürlich ist das für uns nicht immer angenehm. Aber genauso wie Eltern Gefahr für ihre Kinder abwenden wollen, tut das auch Gott. Es ist ein Geschenk, dass wir uns nicht selbst überlassen sind. Opfer und Feste. Gott gibt Grund zur Freude. Er erinnert uns an sein Handeln. Und er will uns Raum dazu geben, dass wir uns darüber freuen. Ganz praktisch, mit vielen anderen. Mit einem guten Essen und einer Gemeinschaft. Und ich denke, das Geschenk spricht für sich selbst. Und wenn wir uns diese Dinge jetzt anschauen und wieder zurück zu dem Hosea-Text kommen, sehen wir eigentlich die Tragik von dem, dass das hinweggenommen wird. Dass es einfach nicht mehr da ist. Aber gleichzeitig können wir sagen, okay, Gott hat etwas Wunderbares gegeben. Das hat er in dem Moment weggenommen, aber für uns ist es ein wunderbares Geschenk und das dürfen wir im Glauben annehmen und genießen.